China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo Daniel, wie geht's dir?
Hallo Xiaolong, mir geht's dir gut. Vielen Dank wieder für die Einladung und ja, der Frühling kommt endlich, es wird wärmer.
Ja, man merkt ja richtig, ne, dass wir eine kleine Pause gemacht haben und du und ich waren in der Zeit jeweils in China und ein bisschen Überschneidung hatten wir in China auch uns getroffen und du warst deutlich länger. Was hast du da gemacht?
Ja, ich war jetzt in verschiedenen Städten unterwegs und habe im Prinzip ja wir haben ein paar Kunden getroffen, neue Projekte gelauncht und vor allem ja viel Zeit oder einiges an Zeit genommen in den 3,5 Wochen, Unternehmen zu besuchen und um Unternehmen zu sprechen und Foresight-Trips letztendlich vorzubereiten. Also Unternehmen, die wir in diesem Jahr bei unseren Foresight-Trips noch besuchen werden, habe ich einige jetzt besucht und besprochen, was man dort zeigen kann, auch ein bisschen zu erfragen, was interessiert diese Unternehmen eigentlich oder an was sind die interessiert? Haben die Partnering Opportunities oder Bedürfnisse oder sowas? Mhm. So dass es auch bei dem Foresight-Trip nicht nur so ein One-Way-Street ist, sondern auch wir ein bisschen so Interaktion auch wirklich auf dem Business-Level haben und beide was davon haben.
Ja, magst du ein bisschen verraten? Ich habe gehört, die nächste Foresight-Trip-Reise ist schon bestätigt. Welche Art von Technologieunternehmen würdet ihr dann diesmal besuchen?
Also wir haben jetzt zwei Reisen für Unternehmen, also nicht öffentliche Reisen sozusagen, also die konkret für ein Unternehmen zugeschnitten sind. Da geht es mehr Richtung, also Zukunftstechnologien sind immer ein bisschen dabei, weil das alle interessiert, Drohnen und autonomes Fahren oder autonome Logistiksysteme auch, aber auch Elektronikindustrie in dem Fall und Robotik, auch Industrieroboter, also nicht nur Humanoide als Zukunftstechnologie, sondern grundsätzlich Smart Manufacturing. Wir haben im Mai haben wir ja mit dem Karlsruhe Institute of Technology diese Reise, wo es sehr stark ums Innovationsökosystem von deutschen und chinesischen Unternehmen geht. Also wie macht man in China modern oder im modernen China, heutigen China Innovation? Und im Herbst wird es eine Reise geben, verstärkt zu Humanoid Robotics. Und dann, was mich sehr freut, haben wir jetzt letzte Woche beim ORV beim Liebesmal auch bestätigt, dass wir dieses Jahr auch wieder gemeinsam mit Porsche Consulting eine ORV-Reise nach Südchina machen, wo wir wieder einen sehr breiten Überblick sozusagen geben über Zukunftstechnologien, von der Biotechnologie über das autonome Fahren bis hin zur Low-Altitude-Economy.
Apropos OAV, Foresight-Trip, das war ja auch der Grund, warum wir diese Mini-Episode gestartet haben. Und heute haben wir die vierte Episode bezüglich ausgehend von der OAV Foresight-Trip in November letztes Jahres, glaube ich, ne? Und ich freue mich, dass da in diesem Jahr wirklich in dieser Dimension weiter vorangeht. Ist die Reise Mai schon bestätigt oder kann man sich noch anmelden?
Ja, man kann sich noch anmelden. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche nochmal eine Info-Veranstaltung auch dazu. Und da kamen jetzt auch noch mal 2-3 Anmeldungen dazu, aber es sind auch noch ein paar Plätze frei. Wir machen ja die Gruppen normalerweise nicht so groß, also so maximal 15, 20 Personen, einfach, dass die Qualität hoch ist. Aber da gibt's noch freie Plätze und auch noch vom Preis her noch Special Deals, die man machen kann. Kann man sich gerne bei mir melden oder bei Lukas Breetz in Suzhou.
Wunderbar, da haben wir die Werbesession auch schon beendet. Nein, das war nicht meine Absicht, aber das ist wirklich mein Interesse zu wissen, ob die Mai-Reise noch offen ist oder nicht. Und kommen wir mal zurück zu unserem Thema. Heute möchte ich mir gerne mit dir weiter sprechen, noch viel konkreter über die Motivation, warum man eigentlich nach China geht, weil die deutsche Manager oder deutsche Firmen vielmehr eigentlich umdenken müssen. In der ersten Linie, dass man in China umdenken muss, um das China-Geschäft besser im Griff zu haben. Aber wir wissen auch alle, dass im Grunde genommen hat es schon direkt Einfluss auf das Zukunftsgeschäft von der Mutterfirma auch. Daher ist es, müssen deutsche Firmen in China umdenken, sehr relevantes Thema. Und ausgehend wieder auf die letzte Reise, wo du ja wieder sehr präsent hast, weil die nächste Reise steht ja schon wieder vor der Tür. Und wenn du über die Manager nachdenkst, wahrscheinlich du erinnerst dich noch sehr gut, welche Art von Stimmung hast du damals mit wahrgenommen, als die Manager mit dir reisten im November letzten Jahres, und wie blicken diese Manager auf aktuelles China-Geschäft?
Ich würde sagen, zum einen durchaus angespannte Stimmung, also angespannt, positiv angespannt, sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Man sagt, okay, ich kann endlich mal wirklich China on the ground sehen und auch mit den Unternehmen interagieren und ein Gefühl bekommen, was da wirklich passiert. Aber auch ein bisschen angespannt, weil sie sich schon bewusst sind und dann auch nach dieser Reise quasi gesehen haben oder während dieser Reise auch gesehen haben oder besser verstanden haben, was sie in vielen LinkedIn-Posts oder irgendwelchen Reports und so weiter lesen können, dass das real ist und dass man ja schon sich umstellen muss und werden es auch schon mal, sie haben am deutlichsten auch gemerkt, dass die chinesische Konkurrenz immer professioneller und auch selbstbewusster wird. Und dass man sich da schon drauf einstellen muss und dass der Markt sich verändert hat.
Dass der Markt sich verändert hat, dass man bewusst sein soll. Aber wir müssen ja unterscheiden zwischen deutschen Manager, die in China tätig sind, und die Manager aus der Zentrale. Und ihr habt ja beide Gruppe in der Delegation gehabt. Und wenn man das Umwort Delegation nehmen darf.
Foresight-Chef-Gruppe.
So, kann man immer noch sagen, dass man in der Zentrale nicht wirklich weiß, wie schnell in China der Markt sich verändert, oder weiß man nur wirklich per Kopf, aber man hat es sich nicht erlebt? Und welche Kluft gibt es dann zwischen Verständnis von dieser Geschwindigkeit zwischen Zentrale und der Niederlassung? Hast du da auch mit den Manager im Austausch realisiert, wie die Spannung da aussieht?
Also ich möchte auch mal ein bisschen fair sein, weil selbst für uns, wir sind ja regelmäßig dort, aber es ist schon extrem schnell, wie sich der Markt verändert hat, auch wieder für uns, war ja schon immer so. Aber jetzt auch für mich, umso tiefer man reingeht, umso mehr wundert man sich eigentlich, was man noch alles entdeckt und wie schnell das sich da auch dreht oder offensichtlich, ich würde es nochmal anders ausdrücken, offensichtlich schnell gedreht hat und du hast es gar nicht mitbekommen. So, also diesen Aha-Effekt, den vor allem zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie nach der Pandemie hatte, als sie wieder dahin gefahren konnte und nicht nur PPTs gelesen hat oder irgendwelche Berichte, den haben wir ja durchaus auch, insbesondere weil wir nicht in jeder Industrie auch Experte sind. Deswegen, da muss man fair sein. Ich glaube auch, dass in den Führungsetagen ganz oft dieses Bewusstsein am ehesten noch da ist, also beim Top-Management tatsächlich. Aber die größte Challenge im Moment ist, die Köpfe darunter zu verändern und zu öffnen, so, um Perspektiven zu geben, also im oberen Management und Mittelmanagement auch, diesem sogenannten Burger-Level, wie man das so in der Organisationsentwicklung nennt. Ja. Glaube ich...
Du meinst ein Speck-Level?
Ja, Speckgürtel kann man dazu auch sagen.
Genau.
Also da gibt es, glaube ich, um die zu bewegen. Und es ist natürlich trotzdem auch für die Leute, die in China vor Ort sind, also für die Manager auch schon manchmal schwierig, dem Headquarter zu erklären, was sie brauchen. Also, aber das gab es auch schon immer, es wird nur immer mehr sozusagen. Mhm. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich kenne so viele Firmen und alte Geschäftsführer, also Geschäftsführer, die lange in China sind, zum Beispiel in der Maschinenbranche, die Monate und Jahre gekämpft haben, mal ein Quotation-Tool zu bekommen, ein Angebotstool, weil die immer die Maschinen natürlich oft sehr customized sind oder tailor-made sind und oder zumindest nicht komplett standardisiert sind. Modulare Systeme, die auf bestimmte Anforderungen angepasst werden. Und wenn dann eben das Angebot nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz geschickt werden muss und dann 2 oder 3 Monate braucht, dann hat der Auftrag liegt dann schon bei einem koreanischen, japanischen oder chinesischen Konkurrenten.
Oder schon geliefert.
Oder ist schon geliefert, genau. Ja, aber wir lachen jetzt drüber. Ja. Ja, aber das ist die, also jetzt mal als Beispiel die Realität, auch schon in den letzten 10 Jahren habe ich immer wieder so Geschichten gehört, die es bis heute gibt. Wir lachen darüber, aber für das Sales-Team und die Geschäftsführung in China ist es natürlich kein Spaß.
Wie konkret ändern sich dann, wenn du sagst, der Markt ist anders, die Wettbewerbe stärker und schneller, wie ändern sich dann die Geschäftsmodelle, die man eigentlich schon jahrzehntelang geführt hatte, aus erfolgreicher Technologie aus Deutschland und für chinesische Kunden, Konkurrenz in lokalen Markt ist noch schwach. Und was konkret sind die, ist der Druck auf das Geschäftsmodell von gestern?
Ich würde mal sagen, also sogar nicht mal Technologie, sondern früher war es ja auch einfach nur so Produkt aus Deutschland, made in Germany. Ja, das konnte man gut verkaufen und das ist zum Beispiel schon mal komplett weg. Also wir haben, glaube ich, geringe Vorstellungen und das ist durchaus bedenklich, finde ich, auf einem ganz anderen Level, aber wir haben eine geringe Vorstellung in Deutschland davon, wie stark dieses Image made in Germany gelitten hat. Als Land, also nicht nur jetzt für die Industrie, sondern wirklich als Land insgesamt. So zum Beispiel, dass man sich auch in China regelmäßig Witze über die Deutsche Bahn erzählt. Das kann man nur irgendwie lustig finden, aber das hat langfristige und fundamentale Auswirkungen auch für die Unternehmen on the ground. Also da hat sozusagen unsere Gesellschaft hier und auch die Politik Auswirkungen auf die Vermarktbarkeit von deutschen Produkten und auch von deutscher Qualität. Und jetzt mal ganz pragmatisch on the ground in China. Im Markt ist es absolut so, dass viele Unternehmen einfach einen wahnsinnigen Preisdruck haben, einen wahnsinnigen Geschwindigkeits- und Anpassungsdruck. Und es kommt dazu, dass viele Zulieferer eigentlich nie Marketing gemacht haben, sondern eher Customer Service, also Kundenservice. Was ich damit meine, ist, dass viele Zulieferer mit den großen Pharmakonzernen, Foodkonzernen, Maschinenkonzernen oder Automotive auch typischerweise nach China gekommen sind, vor 20, 30 Jahren vielleicht, und dann zugeliefert haben, Teile, die also erfunden worden sind oder für Produkte made and developed in Germany entwickelt worden sind. Und die hat man dann halt in China auch beliefert, Assembly ein bisschen mitgemacht, Maintenance und so weiter. Aber jetzt muss man halt, jetzt hat man plötzlich, jetzt Automotive ist das typische Beispiel, jetzt hat man chinesische Player als Konkurrenten von den eigenen OEMs. Und die nehmen einen Marktanteil weg. Und zu denen muss man jetzt verkaufen. Und da kriegt man teilweise die Tür nicht mal auf.
Ich muss unbedingt zu dem Punkt was sagen. Ich finde, das ist ein toller Punkt mit meiner Verständnis. Ich habe neulich nachgedacht, dieses Wort, ja, was früher mal nach oben guckt, Deutschland ist cool, weil Deutschland so viel Mittelstand hat, die sind alle Hidden Champions.
Ja.
Für mich ist Hidden Champion ist fast ein Schimpfwort. Weil warum sind die Hidden Champions, so wie du sagst? Weil sie vorher nicht gelernt haben, weil sie top sind, weil sie so gute, geile Produkte gemacht haben, unbedingt sie kaufen müssen, weil die Kunden sie kennen aus der Handballverein oder so, dann hat man die bestellt ganz früher und da wird immer größer und größer, dann wachsen die auch immer größer und größer automatisch mit. Wenn der Kunde überall auf der Welt ist, da hat ja die Hidden Champions auch Analyse gemacht, die folgen der Kunden global, aber das ist nicht der Grund, das ist aber das Ergebnis. Das ist nicht der Grund, dass sie vorher überlegt haben, wir gehen mit derselben Produkt überall auf der Markt, Internationalisierung. Das ist das Ergebnis, weil der Kunde internationalisiert haben. Da müssen sie auch internationalisieren. Und deswegen ist für mich jetzt mit heutiger Erkenntnis ist fast ein Schimpfwort. Und das ist das, was ich total interessant finde. Und in der Gruppe, du hast ja gesagt, 30 Leute habt ihr damals, ne, in der Gruppe gewesen. Und das sind dann gar keine Berater wie mich oder so dabei, sondern wirklich alle Unternehmer. Und wie ist das da die Gesamtstimmung? Ist das eher die Sorge, wo du spürst, überwiegend ist? Oder ist es eher, sind alle heiß auf Chance? Wie siehst du da, wie ist die Stimmung? Seid ihr so auf eine Kaffeefahrstimmung oder ist es eher so auf eine angespannte Situation, so wie deutsche Mannschaft jetzt in die Weltmeisterschaft fährt? Oder was ist das für eine Stimmung? Die deutsche Mannschaft hat bestimmt viele Chancen, Weltmeisterschaft zu gewinnen. Damit will ich nicht damit sagen, aber ein bisschen Herausforderung ist da schon.
Danke, dass du wenigstens positiv bist. Also die Stimmung in unserer Gruppe war gut. An der Stelle viele Grüße an Sven Schulte, der immer dafür gesorgt hat, dass super Stimmung war im Bus und so weiter. Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich glaube ich, dass die Leute, die in China sind, trotz und viel mit China zu tun haben und auch in China Verantwortung haben, natürlich diesen Druck spüren, aber ich glaube, dass die grundsätzlich in der Tendenz eher positiv sind. Die wissen schon, die wissen einfach auch mehr, dass natürlich auch in China nicht alles Gold ist, was glänzt und dass wir schon auch jetzt in Prozessen und Management, aber auch in der Technologie und so weiter schon auch noch unsere Stärken haben in Deutschland. Also das ist jetzt nicht so. Wir können schon in Anführungszeichen dagegenhalten, aber wir müssen uns anpassen, nicht nur dagegenhalten. Also ich glaube, dagegenhalten ist vielleicht der falsche Ansatz. Man muss irgendwie diesen Trend, das ist irgendwie wie so ein Megatrend, den muss man mitgehen und dann den muss man sich anpassen. Es ist eher so, dass eine große Verunsicherung herrscht, wie man das eigentlich macht und wie man das eigentlich hinbekommt. Du hast jetzt das Headquarter schon angesprochen. Wie verändert man überhaupt mal die Köpfe oder die Gedanken in den Köpfen? Wie verändert man das Unternehmen? Wie kriegt man das eigentlich hin? Dann kommt diese ganze Geschwindigkeit, dann kommt die Geopolitik dazu. Also es ist extrem komplex und ich empfinde das eher so, also aufgegeben hat, ich habe jetzt noch keinen getroffen, der aufgegeben hat und sich quasi in die Hosen macht. Aber wo ein eher die Sorge, die größte Sorge, glaube ich, ist nicht der Standort China. Die größte Sorge, die wir besprochen haben, ist der Standort Deutschland. Hm. Also was passiert mit dem Standort Deutschland in dieser Transformation? Und wenn wir jetzt wieder die Automobilindustrie, immer die ist ja in Deutschland sehr stark und immer so ein bisschen auch Vorreiter gewesen bei Innovation, bis dato zumindest und so. Wenn jetzt Werke in Deutschland geschlossen werden, in der Automobilindustrie und extrem, ja nicht nur Arbeitsplätze abgebaut, sondern ganze Werke geschlossen werden und das sich verfestigt und als Trend fortschreibt, dann kriegt der Standort Deutschland ein richtiges Problem.
Das ist richtig. Ich würde es vielleicht sagen, wenn man medizinisch sieht, Standort Deutschland, das muss man was tun, weil sonst geht der Firma der Bach runter und dann geht es in die Substanz. Das ist ja, wenn man Gesundheit nimmt, das ist ja die Operation. Wenn man eine Krankheit hat, dann muss man behandeln. Das ist halt die Behandlung. Aber ich finde, China ist Vorsorge. Wenn man in China nicht erfolgreich ist, dann hat man nicht wirklich die Vorsorge dafür, um dann später, Behandlung ist sowieso zu spät, zu kostspielig. Man muss aber in China sozusagen schon früher die Signale des Marktes kennen und die Untersuchung, Diagnose schon sozusagen machen. Ne?
Richtig. Und ich habe das, also das ist heute noch viel relevanter, werden wir ja gleich noch drüber sprechen, wahrscheinlich viel relevanter als früher. Aber Auch früher habe ich in den auch zum Headquarter hin immer schon gesagt, Leute, wir müssen unsere chinesische Konkurrenz im chinesischen Markt, die werden wir hier nicht voll im Griff haben, aber wir müssen schaffen, dass wir hier auf ihrem Home-Turf irgendwie mithalten können und auf Augenhöhe sind. Weil wenn wir das nicht schaffen, wir können und nicht mitverfolgen und nah dran sind, was die machen, wird es früher oder später so kommen, wie es jetzt gekommen ist in vielen Bereichen.
Ja, aber wir müssen natürlich auch akzeptieren, also nicht akzeptieren, anerkennen, dass viele deutsche Unternehmen schon auf der richtigen Spur sind oder zumindest auf anfangen, sich umzudenken. Ist ja nicht so, dass wir auf eine Reise warten und da fangen sie an zu arbeiten.
Genau,
die viele fangen schon vorher an. Ja. Welche strategische Anpassung hast du schon mal mit den deutschen Unternehmen gesprochen, die mitgereist sind? Hast du irgendwie Beispiele schon, irgendwelche erfolgreiche Umdenken, die man so im Bus erzählt, dass man da sagt, die strategische Umstellung quasi schon nicht nur gedacht, sondern auch vielleicht gemacht hat?
Also ich nehme jetzt mal zwei raus. Wir gehen mal in die Automobilindustrie. Was bedeutet es, wenn Volkswagen letztes Jahr auf der eigenen Webseite in der Pressemitteilung publiziert, wir können jetzt in Hefei in China völlig selbstständig, unabhängig von Deutschland, Automobile produzieren. Und zwar also Software-Centric Vehicles in der Kooperation mit XPeng. Das heißt Partnering mit chinesischen Firmen, das ist eine Strategie. Und mit Gotion in der Batterietechnik letztendlich. So. Das heißt, man hat einen sehr großen Schwenk da schon, also krasse strategische Anpassung. In doppelter Hinsicht, nämlich dass man sich komplett in der Entwicklung von Fahrzeugen, Produktion sowieso, aber Entwicklung von Fahrzeugen, auch der technischen Entwicklung von Fahrzeugen, komplett von Deutschland gelöst hat. Und man ist da irgendwie auch so zumindest so stolz darauf, sozusagen, dass man das jetzt hinbekommen hat. Das heißt, dass man es in der eigenen Pressemitteilung veröffentlicht. Das heißt auch, da war offensichtlich extremer Druck da, das auch hinzubekommen, sodass man also froh ist, dass man sagen kann, okay, wir haben das jetzt geschafft, auch zu den Aktionären hin zum Beispiel, zu veröffentlichen, okay, wir haben eine China-Strategie, wir passen uns an. Die andere Sache ist natürlich, dass viele Hidden Champions gibt's ja viele, da gibt's ja, und da kann man dann eigene Podcast-Serie wahrscheinlich auch dazu machen, aber es gibt ja auch Gründe, warum die da so Hidden Champions sind, und die sind ja extrem spezialisiert in vielen Bereichen. Eine Spezialisierung, die ein Industriekonzern gar nicht hinbekommen würde, also gar nicht abbilden könnte in der Komplexität und vom Cost Footprint her, wenn man das quasi so nebenbei noch macht. Volkswagen hat ja zum Beispiel mal versucht, eine Softwarefirma selber aufzubauen. Das ist jetzt so ein Beispiel, das nicht unbedingt immer funktioniert.
Das liegt aber am Standort. Die ist in Berlin, habe ich gehört.
Das war jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Aber, ja, möchte ich gar nicht kommentieren. Aber sind auch Managementfehler passiert, würde ich mal sagen. Hätte man nicht so aufgesetzt normalerweise. Aber genau, also dass man Hidden Champions, die in China auch schon länger sind, auch dort OEMs servicieren. Es fällt jetzt eine in der Industrie sehr bekannte Firma aus Hamburg ein, die im Coating unterwegs ist, die aber lokal eben auch produziert und R&D macht und mittlerweile eben mit chinesischen Unternehmen, ob das jetzt in der Aviation ist oder Medizintechnik, eben schon sehr stark zusammenarbeitet. In der Entwicklung, ne? Also in der Produktentwicklung und auch spezielle Lösungen von ihren Produkten für diese Neuentwicklung, die dann auch international gehen.
Aber in beiden Beispielen, in beiden Beispielen merkt man, dass man den Standort China intensiv betreibt und unterschiedlich das nutzt, nicht nur aber als eine Markt für sein eigenes Produkt, was man in Deutschland konzipiert oder herstellt.
Genau, und ein drittes Beispiel oder ein dritter Bereich, würde ich jetzt mal sagen, den man sieht, es gibt auch viele Mittelständler, auch kleinere Unternehmen und natürlich auch die Größeren, die versuchen und beginnen, auch an chinesische Player zu verkaufen in ihrer Industrie, ja, weil die ausländischen Player eben nicht mehr so stark sind, nicht nur in China, sondern auch in Asien und absehbar auch darüber hinaus, dass man eben auch mit diesen Unternehmen am Headquarter, dass man da rein verkaufen will, letztendlich. Mhm. Das ist, genau.
Also du sagst ja, Kooperation mit chinesischen Partnern, in dem Beispiel VW ist es zu sehen. Und bei VW wollte ich nochmal einen anderen Aspekt einbringen. Ich finde, dass VW jetzt diese Technologieführerschaft oder Technologiezentrum und Kooperation mit chinesischen Partnern in Vordergrund zu stellen, das heißt ja, dass man damit auch PR macht. Ne? Das heißt, man hat kein Problem mehr mit ein chinesischer Technologieführer in PR mit aufzunehmen und damit sich selbst schmückt, eine Credibility dafür erzeugt. Das ist, glaube ich, eine große Veränderung. Neulich habe ich da eine Analyse über Soft Power gesehen und da veröffentlicht unter LinkedIn. Das wurde sehr, sehr stark kommentiert und auch viele gesehen. Und Deutschland hat von Platz 5 2020, Platz 2 2020 weltweit Soft Power auf Platz 5 gesackt, also sagen wir mal, verschlechtert. Und China genau umgekehrt, von Platz 5 auf Platz 2. Und also Technologieführerschaft ist klar auch eine Soft Power. Während vor 5 Jahren vielleicht noch nicht VW freiwillig China als Werbung für sich genommen hat und jetzt schon.
Absolut. Deswegen, also es geht auch über die Werbung hinaus sogar. Deswegen hatte ich vorhin die Shareholders genannt. Ja, also wenn du heute ein Biotechnologie-Startup zum Beispiel bist und du hast keine Antwort, nicht zum überhaupt keine Idee oder also du musst irgendwie eine Antwort auf die Frage auch zu bei deinem Pitch oder so gegenüber den potenziellen Investoren oder deinen Shareholdern haben. Was machst du mit China? Du kannst diesen, früher war das egal. Also ich würde mal sagen, vor 10 Jahren, als ich da in der Wirtschaftsförderung war, mit vielen, vielen, also Medtech, Biotech, auch vielen Pharmaindustrie, da haben wir immer gekämpft sozusagen um Unternehmen, die als Case Studies oder die mit uns mal so ein, für Events auch so eine Case Study entwickeln. Wie könnte deine China-Strategie aussehen? Die waren dann immer recht dankbar dafür damals, weil sie gesagt haben, oh, haben wir uns eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wenn du heute ein Biotech-Startup aufbauen willst, das international agiert, musst du eine Idee haben, wie du China in der Regulatorik und so weiter und Krankenhaus-Cases abbildest. Das ist nur als Beispiel und so. Und bei VW ist letztendlich das Gleiche. Du musst auch für den Shareholder, dann kannst du nicht sagen, ja, wir haben keinen Plan für China. Die Zeit ist vorbei. Also, und eben nicht nur für die Produktion oder für den Absatz, sondern bei der Technologie und beim Innovationsmanagement letztendlich.
Da bin ich nicht so ganz sicher, ob Sie jetzt heute eine China-Strategie haben als solches. Also vielleicht VW schon, weil ich glaube, VW hat alles. Für jede Art von Strategie haben Sie vielleicht, ich möchte nicht damit VW kränken hiermit, aber ich denke, dadurch, dass die Organisation so groß ist, haben Sie für jedes Thema vielleicht eine Abteilung dafür, dass 30 Leute nur damit beschäftigt sind, um China-Strategie zu machen. Also VW schon, glaube ich schon, aber ich weiß nicht, ob ein mittelständisches Unternehmen aus Ostwestfalen oder Schwabenland eine China-Strategie haben, da würde ich bezweifeln, weil die Kräfte, die Sie haben, da müssen Sie die Lieferkette gesetzt nachgehen und die ganze Administration machen. Sie haben keine Kraft dafür.
Die müssen im Zweifel jetzt erstmal keinen Pitch machen irgendwo oder Investoren bekommen, ne? Also, oder Shareholder befriedigen sozusagen in ihren Erwartungen. Und auch alle die, ich meine ja, du musst irgendwie eine Antwort haben. Also die Zeit, so als Beispiel jetzt bei diesen, auch selbst bei Startups oder Scale-Ups, die kommen um diese oft unangenehme Frage, was machst du eigentlich mit China und wie sieht eigentlich deine Konkurrenz in China aus? Ja, wissen wir nicht so genau. Ist unübersichtlich der Markt. Wir wissen gar nicht, wie viele Firmen machen da jetzt Robotics genau oder forschen da in Biotech und solche Geschichten. Also, aber die Fragen kommen jetzt. Und das meine ich eben, das heißt also für Mittelständler genauso müssen sie sich überlegen, eine Antwort zu haben. Irgendeine Antwort zu haben, heißt ja noch nicht, dass man eine Strategie hat und das heißt auch noch nicht, dass es eine gute Strategie ist oder wirklich langfristig erfolgreiche Strategie. Aber die Fragen kommen. Ne? Die Fragen beschäftigen die Manager wie Shareholder genauso wie Startup-Gründer in bestimmten Industrien.
Also Softpower haben wir darüber gesprochen, mit China schmücken und das überzeugen, Vertrauen gewinnen mit durch Kooperation, das haben wir gesprochen mit einem Beispiel. Aber planen die deutschen Unternehmen oder schon auch noch von den chinesischen Unternehmen zu lernen? Gibt es da schon Beispiele, die jetzt heute schon zu sehen ist?
Also ich würde mal sagen, es gibt verschiedene, also jetzt auf der Produktebene zum Beispiel gibt es Anpassungen. Also in China, es sagt man ja oft good enough Produkte. Also es wird vielleicht nicht mehr alles zur deutschen absoluten Perfektion getrieben in allen Details. Es werden Innovationszyklen und auch neue Produkteinführungsprojekte viel schneller. Wenn jetzt im Webinar ein Slide, das kann ich jetzt schlecht erklären, aber man kann sehen, wie der Wettbewerbsdruck auch in der Innovation und in den Innovationszyklen in China dazu führt, dass Neuentwicklungsprojekte viel kürzer werden. Das heißt, das werden keine Steps ausgelassen, aber sie werden einfach viel konsequenter durchgetrieben und dann vielleicht auch mal am Wochenende durchgearbeitet oder so. Also, wie man das halt vielleicht manchmal in China so macht, wenn man ein Ziel mal festgelegt hat, dann wird es einfach komplett durchgeklopft sozusagen. Und insofern auch da gibt es auch Anpassungen, wie Innovation gemacht wird. Und ich versuche mal für die Zuhörer so ein schönes Beispiel, was mich total fasziniert hat. Jetzt war ich ja in Suzhou, um unseren einen der Trips vorzubereiten, und ich habe dort eine Siemens besucht. Und das ist irgendwie so, du sagst, okay, wenn du als Deutscher Siemens sagst, dann erwartest du, dass da ein großes Gebäude steht mit dem Siemens-Logo drauf und ne, so. Aber da haben die so ein R&D-Center. Und das ist wirklich wie in einem Coworking-Space. Da sitzen in einem relativ kleinen Raum, und mich hat es dann so, ich hab da so reflektiert, dass ja früher Innovation auch nicht perfekt war. Als Werner von Siemens in seiner Garage oder im Keller, ich weiß nicht, wo der angefangen hat, aber als der die ersten Dinger zusammengeklopft hat, was auch immer er geklopft hat, oder Karl Benz die ersten Automobile gebaut hat, das war ja nicht perfekt. Es gab auch keine Regulierung und so weiter. Es gab noch keinen Stoßdämpfer und so weiter. Es kam ja alles später dann so Step by Step dazu. Wir sind natürlich auf dem Niveau, dass wir immer erwarten, dass eine gewisse Perfektion oder Readiness schon da ist. Aber da habe ich junge Menschen gesehen, die da in so einem kleinen, relativ, also für Siemens-Verhältnis völlig kleinen Raum sitzen, und jeder bastelt dann irgendwas mit einer KI-Lösung, mit einer Kamera, mit einem Roboterarm irgendwie da rum. Und das sieht irgendwie aus wie so ein Studentenworkshop. Aber wenn du dich dann halt mit dem Management unterhältst, das sind Lösungen, die für den Weltmarkt da gebastelt werden. Mit dem Vorteil, dass außenrum Automationsfirmen sitzen und Zulieferer sitzen da im Raum Suzhou, dass du innerhalb von, du sagst, okay, ich habe da jetzt mit der Roboterhand zum Beispiel, mit dem Arm, da funktioniert irgendwas nicht, dann schicke ich das dahin, dann kriege ich es am nächsten Tag wieder zurück, adaptiert. Ja, also es geht, aber du hast so ein bisschen, also das ist wirklich so ein bisschen Hands-on-Bastel-Stimmung, aber es ist sehr pragmatisch, ja, und also, das hat mich total fasziniert.
Ja, ich sehe eher so diese Organisation- und Struktursicht auf die Dinge und sagen, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, egal wie klein du als Mittelständler bist und wie klein du vielleicht in China die Niederlassung hast, vielleicht 100 Mitarbeiter oder so, und dann sagst du, ich möchte ein Business-Innovation machen mit der jetzigen Firma, in der jetzigen Gebäude zum Teil. Ne? Manchmal klappt es einfach nicht mit der bestehenden Struktur. Auch wenn die Struktur klein ist. Siemens ist natürlich total groß, ne? Aber im Kleinen ist es genauso. Und wenn du jetzt die 100 Personen hast, die ein bestehendes Geschäft, was weiß ich, 100 Millionen RMB Umsatz macht, und wenn du sagst, ich brauche jetzt ein kleines Team, die ist aber in meine jetzige Struktur eingebettet, ich möchte einen neuen Markt angehen, zum Teil klappt es einfach nicht, weil da einfach die Umgebung gar nicht hergibt.
Absolut, und das hast du, also wenn wir jetzt mal in die Geschäftsmodellentwicklungsliteratur reingehen würden oder Innovationsmanagementliteratur, du willst ja, wenn du eine Innovation oder ein Produkt machst, das jetzt könnte ich wieder das Volkswagen-Software-Beispiel als Negativbeispiel nehmen, aber da willst du eigentlich ein Speedboot haben, weil das soll außerhalb von deiner, und das, deswegen ist das Siemens-Beispiel da so schön, das soll außerhalb deiner Konzernstruktur oder auch deines mittelständischen Struktur sein. Du willst ein Speedboot haben, das relativ schnell gehen kann, zu einem gewissen Level, und nicht irgendwie durch interne Politik und viele Abstimmungsrunden und, na, kennst das alles auch, irgendwie blockiert wird, sondern das muss schnell gehen, weil du wirst es nie auf Anhieb perfekt hinbekommen. Da kannst du Abstimmungsrunden haben, noch und nöcher, sondern du musst einfach, ja, deswegen habe ich gesagt, Karl Benz oder Werner von Siemens, die haben damals auch, ich glaube, in der Anfangszeit sehr viel erstmal gemacht und dann ausprobiert und dann gelernt und dann wieder gemacht und dann sind sie nochmal drei Runden um den Block gefahren und dann hat die Bremse nicht funktioniert aus dem Grund und so hat man gelernt, wie die Sachen funktionieren. Und das hast du jetzt bei den Sachen, die da kommen, also KI und auch Robotik und alles, was mit Internet of Things zu tun hat letztendlich, da ist ganz, ganz viel neu und es muss erstmal gelernt werden. Hast du aber in anderen Bereichen auch und da bin ich voll bei dir, da musst du auch über die Organisationsstruktur nachdenken.
Ich glaube, wir haben in kürzester Zeit über so viele Themen gesprochen. Ich glaube, die Zuhörer brennen schon die Ohren. Wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen sortieren, diese Inhalte. Du hast ja den Begriff Lokalisierung 3.0 eingebracht. Was meinst du damit?
Der kommt ja auch ursprünglich, glaube ich, von der AHK und aus dem Business Confidence Survey von der German Chamber. Der passt aber relativ gut. Also wir können ja nochmal Localization 3.0, kurz gesagt, ist quasi Innovation in China for the World, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man zurückschaut, wenn man Lokalisierung 1.0, sozusagen Marktzugang überhaupt mal zu bekommen, Vertrieb zu machen und die Werkbank China zu nutzen, letztendlich. Lokalisierung 2.0, kann man vielleicht am besten zusammenfassen, ja, mehr Absatz, dann mit in der größeren Mittelschicht in der Phase, wachsende Mittelschicht in China mitzunehmen, dann auch zumindest in der Endphase Produktentwicklung mehr zu lokalisieren und auch ein bisschen anzupassen, also in China for China. Zu dem Zeitpunkt aber noch sehr stark mit einem Made in Germany Label, trotz allem. Also das konnte man gut mitnehmen. Und Lokalisierung 3.0, das ist jetzt eben die Phase. Wir haben ja sehr viele Themen sozusagen schon jetzt intuitiv oder automatisch mit diskutiert. Ist eben Innovation in China für die Welt mit R&D-Partnerschaften wirklich tief reinzugehen in den Markt, lokal R&D aufzubauen, vielleicht auch Internationalisierungspartnerschaften einzugehen, also in China nicht nur produziert, sondern wirklich auch entwickelt. Und zwar nicht nur für China, sondern potenziell auch für Asien und die Welt. Und was ich aber immer, und deswegen fand ich jetzt auch unsere Diskussion, die uns irgendwie jetzt so tatsächlich intuitiv dahin geführt hat zu diesen Themen, es wird natürlich viel darüber gesprochen, dass investiert wird, lokal mehr investiert wird, auch in R&D investiert wird, der Vertrieb umgestellt wird und so weiter. Aber die Konsequenzen auch für die Firmen, auf der Firmenseite werden oft nicht so richtig verstanden, finde ich, oder nicht beachtet und auch nicht so viel diskutiert. Vor allem drei Dinge. Das eine ist, wenn ich wirklich mit chinesischen Unternehmen lokal arbeiten will und auch anders mit ihnen zusammenarbeiten will, jetzt in Innovation und Internationalisierung, da muss ich mich anders positionieren, da muss ich auch meine Marke, also ich muss fähig sein, Türen zu öffnen, ich muss überhaupt ins Gespräch kommen und ich muss nicht nur mit dem Purchaser ins Gespräch kommen, ich habe plötzlich andere Ansprechpartner, ich muss mit dem R&D-Chef oder mit dem Produktionsleiter oder vielleicht auch mit dem CEO in Kontakt kommen und auch mit dem sprachfähig sein. Und das führt dann quasi zum Zweiten, das hast du vorhin auch schon gesagt, die organisatorische Perspektive. Also die Organisationsentwicklung muss natürlich dem mitgehen. Also können die Kollegen, die man da jetzt hat oder das Team, das man aufgebaut hat, ist es überhaupt fähig, mit dem R&D ja, Lab oder mit dem R&D-Team von einem chinesischen Unternehmen zu sprechen. Und vielleicht noch viel wichtiger, schafft es auch die Moderation zwischen dem R&D in Deutschland, dass der dann auch noch irgendwie wahrscheinlich eingebunden werden muss in den meisten Fällen, schafft es überhaupt diese Moderation, nicht nur sprachlich, auch kulturell und systemisch insgesamt und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und so. Also das dann sozusagen, ich glaube, dass man viel aufwachen da ist, also es wird viel mehr gesehen, dass man was machen muss, aber dass die Konsequenzen, was das nach sich zieht oder was man auch machen muss, dass man das erfolgreich machen muss, das ist noch nicht ganz klar, obwohl viele Firmen natürlich sehr starkes Setup haben. Anderes Beispiel, nur um das nochmal auch pragmatisch irgendwie zu rechtliche Themen, wenn man da, also pragmatisch zu unterlegen, rechtliche Themen, da verändert sich auch ganz viel. Also es ist plötzlich kein Licensing-In mehr nach China zum Beispiel, sondern plötzlich ist es ein eventuell gemeinschaftliches Licensing-Out irgendwo zu einem Partner nach Brasilien zum Beispiel. Mhm. Also ich mache jetzt konstruiertes Beispiel. Aber
das kann durchaus bei einem Softwarebereich sein.
Und wer hat damit Erfahrung? Also das hat ja so noch nie jemand gemacht, weder im Headquarter noch in China. Vor allem in China, wer hat da jemals hat man in China überhaupt jemanden, der sich intern damit beschäftigt, und den hat man Anwälte, die sich damit auskennen oder da irgendwie Erfahrung haben oder zumindest den Weg wissen, auf was man da achten muss. Das sind jetzt nur so mal drei Beispiele, wo ich denke, dass da eben noch sehr viel Arbeit ist, oder die auf viele Unternehmen zukommt, die sie jetzt nicht so sehen. Aber ich finde schon mal gut, dass überhaupt dieser Begriff da ist, dass eine Awareness da ist, dass da sich fundamental was geändert hat oder sich gerade ändert.
Also du hast ja auch im Mai in China ein Training im Angebot. Es geht um Positionierung und Marke in heutiger Zeit, Lokalisierung 3.0.
Da Sorry, haben Achtung, wir, Achtung, Werbeblock. Ja,
ja, da haben wir auch noch ein Bild genutzt. Ja. Das ist das Audi-Beispiel mit dem neuen Modell. Mhm. Und warum ist das Audi-Projekt so für dich symbolisch für vielleicht die Zeit von Lokalisierung 3.0?
Also nochmal zu dem Hintergrund. Audi hat ja einen sehr gewagten, ich finde, also sehr konsequent. Er ist natürlich auch irgendwo gewagt, aber er ist, glaube ich, er hat Chance, erfolgreich zu sein. Audi ist den Schritt gegangen und hat gesagt, wir starten oder launchen eine Marke für China, eine Audi-Marke für China. Auf dem Auto steht Audi in Schrift, also in Buchstaben. Da sind keine Ringe mehr als Logo, sondern Audi steht in Buchstaben auf dem Auto vorne drauf. So, das ist jetzt mal die Verpackung außenrum. Also man hat komplett die Verpackung, man ist extrem gegangen und hat gesagt, wir machen eine Marke Audi speziell für China. Jetzt muss man aber nochmal verstehen, was dahinter steckt, also wie das dazu gekommen ist. Also man hat natürlich extrem viel Druck im Markt. Man hat Marktanteile verloren. Als ich nach China gekommen bin vor jetzt 15 Jahren, gab es ganz viele Audi L, also A6L oder so, eine Long Version. Da waren die Politiker teilweise und auch die reicheren Chinesen und Chefs von Firmen sehr stolz drauf, so einen Audi L zu haben. Die musste dann immer in der Long, also L für Long, Long Version sein. Das war quasi so Localization 2.0, was ich gemacht habe. Es war immer noch ein Made in Germany, ein deutsches Auto, aber man hat diese Long Version gemacht, nur für den chinesischen Markt. Ich glaube, den gab es nie in Deutschland. Und jetzt habe ich mir ein bisschen Faden verloren.
Ja, warum ist das nicht symbolisch für 3.0?
So, also man hat, und diese Long Version gab es nur da und dann hat man Marktanteile sehr stark verloren. Und jetzt ist die Verpackung komplett anders, aber was man eben bei dem Auto wissen muss, ist, dass die Entwicklung dieses Autos nur ein Drittel der Zeit ungefähr gekostet hat, nach Aussagen zumindest vom Umfeld, wie sagt man immer so schön, das Umfeld, ich habe mit dem Umfeld des Volkswagen Management Boards gesprochen, eine Volkswagen Gruppe.
Das heißt, ihr habt Bier getrunken?
Wir haben, es war glaube ich Wein, aber ja. Nein, also es gibt andere Beispiele in anderen Industrien ja auch, aber es ist halt sehr eindeutig, weil eben die Marke auch mit geändert worden ist, ist es sehr anschaulich. Und das müssen die Leute, die nicht, also die Zuhörer, die nicht in der Industrie sind und die vielleicht auch nicht viel mit China zu tun haben, sollen mal versuchen, sich das vorzustellen. Also dieses Auto, ich mache das mal sehr plakativ, ist in ein Drittel der Zeit entwickelt worden. Wir reden nicht von produziert, sondern ein Drittel der Zeit entwickelt worden, als eine Entwicklung in Deutschland gedauert hätte und zu einem Drittel der Kosten. Und gleichzeitig kriegt man die Aussage, wie gesagt, vom Umfeld des Volkswagen-Konzerns, dass dieses Auto zumindest in Teilen technologisch dem Auto überlegen ist. Sind wir mal die Software-Centric oder Software-Centric ist, glaube ich, noch gar nicht, aber die Sensorik und die Elektronik und Entertainment-System und so weiter ist in Teilen auf jeden Fall schon dem Auto überlegen, oder nimmt man als überlegen wahr, dass in Deutschland produziert wird und auf den Markt gebracht wird. Und das von, und jetzt, ich mache, um das nochmal extremer zu machen.
Ich habe gleich nochmal zwei Bemerkungen dazu, ja.
Ja, um das nochmal extremer zu machen, wir reden ja hier von einer Marke, die den Markenkern Vorsprung durch Technik hat. Und hier kommen Teile des Vorsprungs sozusagen in der Technik, nicht mehr aus Deutschland, das erste Mal in der Geschichte dieser Marke oder dieses Unternehmens. Und das ist schon, das zeigt man so mal an einem Beispiel, wo die Reise hingeht und wie viel Druck da ist, wie viel Geschwindigkeit und wie stark sich das alles verändert hat von der Zeit von 10 Jahren, vor 10 Jahren, wo man noch stolz war, ein Audi A6L Large, Long Version zu fahren, hinzu Audi sah sich jetzt gezwungen oder hat zumindest gedacht, das ist keine schlechte Idee, um es mal positiv auszudrücken, in China zu versuchen, eine separate Marke oder eigene Marke mit einem dort entwickelten Fahrzeug.
Ich kenne das Auto seit November letztes Jahres per Zufall. Ich bin nicht so mehr so dicht an Automobilindustrie, wie ich früher war. Als ich noch eine Beratungsmannschaft hatte, dann brauchen wir große Projekte, deswegen macht man sehr viele Automobilprojekte, aber jetzt mache ich gar keine mehr, was ich auch nicht bereue. Und was ich sagen wollte, ist, ich kenne das Auto von November letzten Jahres auf deutschem Ball in Shanghai. Das wurde ausgestellt und das ist wirklich Highlight, dass man neben Buffet, also für Hauptgar und Dessert noch das Auto hat, das haben wir gerne mal geguckt. Ich fand es interessant, das anzuschauen, aber jetzt mittlerweile, wir haben jetzt fast 2. April, so, das ist jetzt ein halbes Jahr später. Mach Launch ist getan. Ist es denn erfolgreich in China?
Ich kann das nicht beurteilen, ganz ehrlich. Also ich habe kein Fahren sehen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie stark. Also es wurde ja vorgestellt, auch als Konzept erstmal. Also ich habe dazu jetzt keine Info.
Ich denke mal, wir nutzen das als Beispiel gar nicht mal wegen, weil das so erfolgreich ist. Ich finde, das ist zu erkennen, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt zu vorher. Das sind alles, was du erzählt hast, ne, Entwicklungszeit verkürzen und so weiter. Das ist alles, was man vorher gar nicht denken kann, aber jetzt hat man das gemacht. Aber heißt es ja noch nicht, dass man gleich erfolgreich ist, weil wir können gar nicht beurteilen. Wir sind nicht so eher in der Industrie, wir haben noch nicht die Zahl zu bewerten, wie viel verkaufte Stückzahl. Und wir wissen auch noch nicht, was wirklich die Herausforderung ist. Und deswegen können wir die Aufgabe auch nicht bewerten.
Ja, so. Und man muss auch noch mal, genau, und man muss ja auch da immer, das ist ja so eine schöne, also wenn zum Beispiel Kunden von uns ja auch, also jetzt in Marketing und Brand Communication, ja, wenn es da Rebranding gibt oder neue Produktmarken eingeführt werden, dann muss ich immer und muss man sich selber auch immer ein extremes Erwartungsmanagement aufbürden und auch dem Kunden Weil man sagt, ja, wir sind ja seit 80 Jahren am Markt, jetzt machen wir mal schnell eine Rebrand oder eine neue Produktmarke. Da kann man nicht erwarten, dass die nach 3 Monaten zündet. Weil die andere Marke war auch nicht, die wurde 80 Jahre lang aufgebaut. Die war nicht im ersten Jahr bei allen bekannt, ja. Weltweit. Ja.
Dazu kommen noch das, was du gerade gesagt hast, die Entwicklungszeit deutlich kürzer, deutlich günstiger in der Entwicklungskosten. Aber das sind alles so Insights, das erlebt der Kunde gar nicht. Was erlebt der Kunde? Der Kunde möchte eigentlich wissen, was ist der neue Markenkern? Ist es die Audi geschriebene Buchstabe wirklich anders als Audi in 4 Ringe? Und was ist dieser neue Slogan? Gibt es dafür eins? Und wie wird es dann, dieser neue Slogan, auch mit sag mal, Fakten belegt, warum das die neue Marktkern anders ist? Und dann kann man noch immer noch über die Stil, von der Kommunikation sprechen. Ich denke, das sind aber Inhalte, die du mit den Teilnehmern von dem Workshop im Mai in Shanghai beschäftigen würdest. Das finde ich sehr interessant, weil diese Themen muss ein Unternehmen, ein KMU in China, wenn er denkt, er braucht eine Rebranding oder er braucht überhaupt eine Branding. Wir haben ja vorhin über Hidden Champion gesagt, das heißt, Branding war vorher sowieso schwach.
Champion in Hiding.
Ja, viele Unternehmen. Und wenn sie jetzt in China überhaupt mal branden müssen, dann müssen sie wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Anhand von bekannten Beispielen wie Audi kann ich sehr gut, glaube ich, das auseinandersetzen.
Das ist wirklich ein guter Punkt. Also man hat das ja promotet, das Auto und so weiter, aber man kann sich schon fragen, wo denn die Markengeschichte-Story ist, wo ist die Brand-Story. Mir wurde das nie erklärt. Also es wurde eigentlich viel darüber geredet, dass da nicht mehr die Ringe drauf sind und dass das natürlich ein futuristisches Design ist. Das ist ein ganz anderes Design, aber wofür steht jetzt dieses Auto und dieses Produkt und diese neue Produktmarke?
Ich bemerke, also das ist vielleicht nicht ganz unser Thema heute, aber ich finde, einen Kommentar gebe ich noch. Ich finde, in der herkömmlichen Verständnis trennt man zu stark, ich habe eine Markenbrille oder ich habe eine Technikbrille. Das, was wir vorhin diskutiert haben, das Technikkonzept aus China mitnehmen, Zyklen von der Produktentwicklungszeit verkürzen, Kosten senken, das ist eine technische Brille. Und dann gibt es eine Truppe von Marketingleute, die versuchen, dieses neue Auto in Buchstaben zu vermarkten und. Das aber die zusammenhängend ist, das ist im Grunde genommen eins ist, dass man muss vom Markenkern, Technik durch Vorsprung bei Audi mit 4 Ringe. Und dann, was ist die Innenleben von der Markenkern, von neue Marke? Und dann daraus ableitet, dass die als Buchstaben statt 4 Ringe, das ist eigentlich der letzte Schritt. Das machen nicht Leute sozusagen natürlich am Ende die Entwicklung. Aber jetzt habe ich das Gefühl, man erklärt, die Marketingleute erklären diese 4 Buchstaben und die Technikleute erklären dann die was das neue Konzept war. Die Zusammenhang verstehe ich nicht.
Und da sind wir jetzt wieder zurück zu dem Thema von vorhin mit der Organisationsentwicklung. Und du siehst an dem Beispiel, dass selbst Konzerne wie Audi, die wenn du im Headquarter, wenn du die Produktentwicklung, also die Firmen, die ich kenne, da ist immer das Marketingteam, das Produktmanagement und auch die Produktkommunikation, wer auch immer dafür zuständig ist, aber immer irgendwie involviert bei einem neuen Produkt. Das wird quasi parallel oder ab einem gewissen Punkt, wenn man weiß, das wird fertig, irgendwie mitgemacht. Und ich glaube, dass diese Gap, die du gerade beschrieben hast, ist schon einer der großen Punkte, der oft übersehen wird, weil natürlich auch die Setups in China normalerweise eher von der Produktion herkommen. Also da fehlt diese Scharnierfunktionen und diese Übersetzungsfunktionen. Das ist genau der Punkt, den wir ja vorhin auch schon hatten. Ja.
Jetzt kann ich nach dieser Diskussion meinen Rabatt bei Audi vergessen.
Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal einen Termin bei Volkswagen jetzt
bekomme. Ihr habt ja auf der letzten Reise zahlreiche Firmen besucht. Gab es Beispiele, die du schon als Leuchttürme der Lokalisierung 3.0 eigentlich schon beschreiben könntest, neben dieser Audi? Jetzt haben wir das Audi-Beispiel leider ein bisschen auseinandergenommen, aber gibt es andere Beispiele?
Jetzt kann ich wieder... Also, um quasi das wieder gut zu machen. Nein. Ich finde, das wird unterschätzt, glaube ich, wie Volkswagen sich da bewegt hat, ganz ehrlich. Also das finde ich finde es schon ziemlich stark, dass man einfach, was man da in Riffe jetzt aufgebaut hat, da ist jetzt ja nicht nur Produktion und Partnerships, sondern wirklich, ich weiß gar nicht, 100 verschiedene R&D-Labs und so weiter, die man da aufgebaut hat für verschiedenste Bereiche. Also das ist schon, Siemens habe ich, das sind jetzt die Großen. Es gibt auch viele kleine Beispiele oder kleinere auch von Hidden Champions, die sich vor allem lokal auch wirklich bewegen. Also die sich auch lokal eine gewisse Freiheit auch erschwommen haben, in Anführungszeichen. Und da auch einfach gewisse Dinge machen, wo man auch wieder sagen muss, da muss man...
Weißt du, was sie bekommen haben oder weil sie nichts erzählt haben?
Nein, wo ich denke, dass also zum Teil, glaube ich, auch gewisse Sachen einfach gemacht werden.
Mhm. Also im Sinne, was nicht verboten ist, ist erlaubt.
Genau, so ganz, also wo man wirklich sich an China angepasst hat, so ein bisschen oder Mentalität.
Oder nicht ausdrücklich das deutsche Mentalität, was nur erlaubt ist, erlaubt.
Genau, richtig, genau.
Was ist wirklich erlaubt, ist nicht verboten. So.
ja, genau. Und teilweise aber auch, was ich vorhin gesagt habe, dass man auch wieder da eine Lanze brechen muss, glaube ich, auch für viele Top-Manager, die einfach dann die China nutzen, um am Burger-Level oder an der Lehmschicht oder wie hast du vorhin gesagt, Fettgürtel, Speckgürtel, vorbei, einfach China nutzen, um dort auch solche kleinen Speedboats auch aufzusetzen und Mitarbeitern, die willens sind, dahin zu gehen und was Neues zu machen, ne, was Neues zu probieren, mhm, und da jetzt wie bei Siemens da zu sitzen in so einem, mhm, kleinen Raum, aber wirklich Sachen mit Studenten und PhD-Studenten und was auch immer, jungen Mitarbeiterteams, auch die aus Deutschland kommen. Ja? Also, mhm, das war jetzt ein völlig gemischtes Team. Da waren, mhm, keine Ahnung, 15 Nationalitäten bei 20 Leuten oder so, die ich da gesehen, mhm, habe. Die halt da was reißen wollen, ja, die auch aus China raus, aus Deutschland quasi, wo alles langsam und anstrengend sein kann natürlich, diese Chancen nutzen. Und das freut mich total zu sehen, dass es sowas gibt. Und
Also wir haben über Siemens, dieses Labor gesprochen, Innovationslabor gesprochen, wir haben über Audis Produkt, wir haben auch über andere Themen gesprochen. Aber gibt es irgendwie chinesische Beispiele, wo ihr besucht habt oder gesprochen habt von Erzählungen, also Businessmodell, was sagt, dieses Businessmodell könnte eigentlich deutsche Unternehmen eigentlich adaptieren oder zumindest abkupfern, genau, dass man da, gibt es über sowas schon Diskussionen, dass man nicht nur über die Produkte guckt, spricht, über die fliegende Drohne, die Kaffee bringt, spricht, sondern auch über Geschäftsmodelle.
Boah, das ist wirklich ein Riesenthema und auch echt ein dickes Brett, glaube ich. Also da gibt's ja, also ich denke, man kann sich viele Sachen abgucken. Also jetzt Geschäftsmodell, die ticken halt schon sehr stark anders, ganz oft. Also jetzt mal einfach als Beispiel. Also wir haben ja, du hast die Hidden Champions vorhin genannt. Das ist eine sehr starke Fokussierung auf eine Nische. Das hat man aber jetzt auch nicht nur bei den Zulieferern, sondern ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das noch der Fall ist, aber nehmen wir mal die Küchenindustrie. Nobilia macht Küchen. Und Nobilia macht nichts anderes als Küchen. Keine Möbel. Also wahrscheinlich machen die heute mittlerweile auch Möbel, aber früher war das zumindest so, das ist ein Küchenhersteller, der macht nur Küchen. In China, wenn man jetzt Firmen wie Oppheim, Golden Home, Bologna, ja, oder so nimmt, ja, oder Xiaomi, also ist jetzt ein anderer Bereich, aber andere Industrie, aber die haben Küchen auch gemacht. Oder mein Lieblingsbeispiel von damals, als ich da in der Industrie unterwegs war, war Vorteil, glaube ich. Vorteil hat angefangen mit Dunstabzugshauben. So, dann hat man sich irgendwie gedacht, oh, wenn wir die Dunstabzugshaube bauen, dann können wir auch den Ofen unter der Dunstabzugshaube bauen. So, dann hat man Dunstabzugshauben und Öfen über. Da haben wir gedacht, na okay, wenn wir die Dunstabzugshaube und den Ofen machen, können wir auch die Küche dazu bauen und dann noch den Kühlschrank dazu. Also, ne, so, und dann hat man, das findet man jetzt in Deutschland so auch vom Ansatz her, glaube ich, eher weniger, dieses Ökosystem aufbauen, auch als Businessmodell. Mhm. Da gibt es noch viel extremere, also du hast jetzt Xiaomi, ne, wir machen Telefone und jetzt plötzlich, wie hat neulich jemand gesagt, bringen wir einen deutschen Premium-Hersteller, Klammer auf Porsche, dazu, sehr stark an die Grenze des Machbaren, sagen wir jetzt mal so, im Sinne von Überlebensfähigkeit und Profitabilität etc. und Absatzzahlen. Also
Geschäftsmodell ist ganz anders, sagst du, und das ist es.
Also
das
eine ganz andere Herangehensweise einfach. Ja, es ist relativ, es ist zum einen flexibel und auch sehr breit. Wo man sich schon was abgucken, also ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel.
Ist das was wirklich für Deutschland, also für deutsche Unternehmen passend wäre? Oder was kann man daraus lernen oder was nimmt man daraus?
Also ich versuche zumindest immer eine, also ich glaube, dass es für noch einige Jahre dauern wird, bis deutsche Firmen oder Führungskräfte, vielleicht die jüngere Generation, sowas auch mal anwenden und adaptieren.
Ich glaube eher die Älteren sind mutiger, das
kann auch neue sein. Sachen zu machen. Ja, genau, kann auch
die Jüngeren.
Kann tatsächlich sein. Aber was ich zumindest versuche, ist immer zumindest diese Perspektive in die Köpfe zu bekommen. Es ist möglich. Es gibt kein richtig. Es gibt an der Stelle kein richtig oder falsch. Die Unternehmen sind nämlich auch zum Teil am Stock Market listed companies mittlerweile, ja, selbst als Küchenhersteller, die halt jetzt keine Küchen mehr machen, sondern alles, was das Apartment so braucht an Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen. Es ist möglich. Ja, es ist möglich, das muss man einfach mal akzeptieren. Weil früher hat man gesagt, das klappt nie. Das wäre so eine typische deutsche Reaktion vor 15 Jahren. Das kann nicht funktionieren. Ja, wir machen das jetzt, wir sind in dem Business 100 Jahre und das ist schon immer so. Ja. Das kann nicht funktionieren. Aber es funktioniert eben. Und jetzt kann man das auch sehen, und zwar in Scale sehen und also in Innovationen sehen.
Es kann natürlich auch sein, dass ihr natürlich die Manager in der Gruppe habt. Ne? Deswegen konzentriert ihr natürlich auch in der Gruppe, also nicht ihr, sondern die Teilnehmer automatisch eher auf die Dinge richtig zu machen, statt welche Dinge man überhaupt mit Geld verdient. Insofern, oder wie man Geld verdient, das ist, glaube ich, auch bedient durch. Mhm. Aber wenn man so Unternehmerreise machen würde, dann würden sie wahrscheinlich ganz auf ganz andere Themen noch kommen. Und das auch interessant.
Was, also, um das mal, also das ist ja auch, ich sage mal so, im Moment zumindest, aber vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt für unsere zukünftigen Reisen und auch fürs Management-Training grundsätzlich und Foresight, um über Geschäftsmodell Adaption oder das Kopieren oder Anlehnen, Lernen in Geschäftsmodellen. Aber was natürlich schon ein Riesenthema ist, ist Geschäftsmodellentwicklung oder Erweiterung. Ja, dass man sagt, okay, wir gucken uns schon an, welche Use Cases gibt es zum Beispiel für Drohnen potenziell für unsere Industrie. Also ich mache jetzt an dem Beispiel von dem, was wir im April machen werden, wir machen Verbinder oder Construction Materials, sagen wir jetzt mal ganz allgemein. Die müssen auf Baustellen ja irgendwie immer dahin gebracht werden, wo sie gebraucht werden. Meistens nach oben irgendwie oder aufs Dach, jetzt mal verbildlich gesprochen, kann man die natürlich mit der Drohne fliegen. Jetzt kann man diesen Service vielleicht mit anbieten und mit verkaufen, dass die Sachen eben mit der Drohne hochgeflogen werden, just in time zum Beispiel. Also oder auch im Werk eingesetzt werden können, um Kosten zu senken, aber auch fürs Geschäftsmodell. Also das sind schon Dinge, wo viel geguckt wird, wie man eben mit chinesischen Unternehmen arbeiten kann oder sich auch abgucken kann, was in China schon gemacht wird. Mhm. Also wie in China mit Robotern oder Drohnen Gebäude geputzt werden, zum Beispiel von außen. Weil das ist halt dann der Punkt, dann kann man auch, insofern ist das auch wieder schön, weil man dann eben zu Hause sagen kann, naja, schau mal, das ist möglich, weil die machen es ja. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das bei uns regulatorisch und so weiter funktioniert und man muss dann vielleicht zur Politik hin Lobby betreiben etc., dass man da ein bisschen sich bewegt. Aber möglich ist es, man kann es eben vor Ort sehen. Und dann ist die Ausrede, wenn man selber vor Ort war und auch noch Video mitgemacht hat vielleicht, ja, und Bilder etc., dann ist es viel glaubwürdiger und dann ist es nicht mehr so einfach, auch zu Hause insgesamt beim Unternehmen zu sagen, ja, das geht nicht.
Ja, also insofern nochmal zurückzukommen, ich denke, Geschäftsmodell kann man sicherlich auch lernen, aber dafür braucht man die richtigen Augen dafür, um vor Ort zu sein. Und aber man lernt auch schon so genug. Lernreise ist ja im Prinzip auch, wie sagt man, Kopie oder man kann einiges davon adaptieren, ist auch nichts Verwerfliches. Und früher hat China viele Delegationen nach Deutschland geschickt und jetzt umgekehrt, es ist auch nichts Verwerfliches. Früher schon gar nicht und jetzt auch nicht. Und nochmal zurück, vielleicht so ein bisschen als Abschluss, die Unternehmen, die ihr vor Ort als erfolgreich betrachtet, welche, sagen wir, erfolgreiche Faktoren sind dann in Gemeinsamkeit und vielleicht so in der Breite, dass man sagt, eigentlich gibt es ja 3-4 Sachen, die ihr unbedingt sozusagen daran orientieren sollt.
Erfolgreiche chinesische Unternehmen?
Oder auch deutsche. Ich denke, da mache ich keinen großen Unterschied mehr. Wenn man in China erfolgreich sein muss, muss natürlich in dem Markt überleben. Das ist dann dieselbe Dschungel-Prinzipien, die du beherrschen musst, egal ob du aus Deutschland kommst oder aus China.
Ja, also ich würde als erstes mal sagen, wenn man wirklich erfolgreich sein muss, muss man mit dem R&D oder mit der Supply Chain lokal auch wirklich voll lokalisiert sein und man muss die in der Organisation, das hatten wir vorhin mit in der Organisation, es muss schnell genug sein und es muss auch im Headquarter an der Stelle verstanden sein, wie schnell die Zyklen sind in China, also wie da gearbeitet wird. Weil das wird wird oft blockiert oder dann sind einfach, oder manchmal ist es auch gar nicht blockiert absichtlich, sondern es ist einfach zu viele Abstimmungszyklen oder es ist vorher nicht klar festgelegt, wo man eigentlich hin will und es ist abgestimmt, sodass man auch loslaufen kann und Gas geben kann vor Ort und da die Freiheiten sind entsprechend, dass das nicht gut durchdekliniert ist und abgestimmt ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, jetzt mal aus der Perspektive von deutschen oder europäischen Unternehmen. Ansonsten muss man in China vor allem auch, man muss lokal als Brand am Leben sein. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ vielleicht, aber es muss klar sein, dass die Marke lebt in China, dass man wirklich lokal da ist. Viele Unternehmen haben ja eine Produktion sogar da oder Assembly, aber es weiß gar keiner. Also es ist gar nicht visible. Also es gibt so viele Unternehmen, die du und ich kennen. Wenn ich auf die Webseite gehe und ich verhalte mich oder ich versuche mich mal als möglichst dummen Erstuser sozusagen was anzuschauen, eine Webseite oder so, selbst eine chinesische Webseite, dann hat man das Gefühl, das ist ein Handelshaus oder die machen dann nur Trading, aber dabei haben die lokal Entwicklungen schon und
ja, arbeiten. Ich habe gar nicht kommuniziert. Einen Kunden kennengelernt, einen potenziellen Kunden, hoffentlich sagt er mein Angebot noch zu. Und wir haben ein Steckverbindungsprodukt, der sagte, Herr Hu, wir sind in 50% der Autos, die produziert werden, zu finden.
And who knows that? No one. Ja, genau. Also keiner weiß das. Ne? Keiner, da wird, also vor allem weiß es keiner in China. Also das ist so, das ist eben so ein Thema. Da müssen alle ran, weil, und das hatten wir ja vorhin auch schon, da geht's noch nicht mal um, was soll ich sagen, da geht's auch um Respekt letztendlich dem anderen gegenüber oder den chinesischen Partnern gegenüber, aber es muss, ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Also, der Made in Germany funktioniert nicht mehr, man kann da nicht einfach hinkommen und sagen, ja, wir sind jetzt die Deutschen, und man muss denen schon erklären vor Ort auch, wer man ist, und man hat ganz andere Ansprechpartner. Das hatten wir das Thema vorhin auch schon. Also es müssen auch Leute, die nicht im Einkauf sind und sich mit Lieferketten auskennen, grundsätzlich verstehen, wer man ist. Und die müssen auch Lust haben, da zusammenzuarbeiten, weil diese Entscheidungen, die werden ja nicht von einer Person normalerweise getroffen, ja, sondern das Marketing sagt vielleicht, oh cool, die sind ja, das hilft uns im Branding, wenn wir da Co-Branding machen können zum Beispiel, dann ist die Entscheidung schon mal ein bisschen einfacher. Oder man muss denen zum Beispiel erklären, okay, wir sind eben nicht nur die Firma aus Guangzhou oder Jiangsu, die da irgendwelche Teile produziert, sondern wir haben ein Setup, das ist international. Wir können dir diese Teile just in time in allen wichtigen Märkten liefern, in die du vielleicht mal rein willst. Und die Sachen müssen erklärt sein. Ja, sonst ist man eben nur dieser Zulieferer, der irgendwie aus Deutschland da mal sich zufällig verlaufen. Also jetzt, ne, aus der Sicht der chinesischen Unternehmen.
Apropos Verstärkung, Erklärung, Verstärkung. Wir bekommen Verstärkung nächstes Mal. Wir erklären nicht nur zu zweit, sondern wir bekommen noch einen Gast. Der ist?
Der ist? Hast du eine Überraschung? Peter Hillis, meinst du? Genau, ja.
Und magst du noch zwei, drei Worte über ihn sagen?
Peter Hillis. Ich muss irgendwann mal ein Buch, ich habe dir schon gesagt, aber ich muss irgendwann mal ein Buch über Peter schreiben, wenn ich ein Buch über Peter Hillis schreiben müsste oder dürfte irgendwann mal, dann wird es Marco Polo 2. oder in dem Fall 3.0 sein mittlerweile. Peter ist jetzt 25, 30 Jahre in China, spricht fließend Mandarin, spricht, liest und schreibt fließend Mandarin mehr oder weniger, auch Kantonis sogar, und ist, soweit ich weiß, der einzige Deutsche, der direkt beim Government, also bei der Regierung angestellt ist, über einen öffentlichen Tender in Guangzhou, und der wirklich China miterlebt hat über die letzten Jahrzehnte aus einer sehr Innenperspektive, also wirklich aus der Wirtschaftsförderungsperspektive. Der kennt auf allen möglichen Ebenen, auch in Shanghai, aber vor allem auch in Guangdong in Südchina, Entscheider und Führungspersonen in Unternehmen, in chinesischen State-owned Enterprises, in privaten Unternehmen und auch bei der Regierung, und kann insofern Einblicke geben, die man sonst einfach nicht bekommt. Deswegen habe ich ihn auch so oft wie möglich immer bei unseren Foresight-Trips dabei, weil das für die Teilnehmer dann immer ganz besonders ist. Sie können da mal fragen, ja, wie ist das? Wie macht das die Regierung eigentlich genau? Wie fördern die? Und ist das wirklich so, wie wir das lesen? Oder wie nehmen die das wahr, ne, wenn du mit denen sprichst, etc.? Das sind eben Sachen, die kann meiner Meinung nach nur Peter wirklich ergeben. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir ihn dann nächstes Mal dabei haben.
Ich habe nichts hinzuzufügen, außer wer PR braucht, ruft Daniel an. In dem Sinne, Daniel, danke für deine Zeit. Bis nächstes Mal.
Danke, bis dann. Tschüss.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.